Liebe Gemeinde, neulich sprach ich mit meiner Tochter über einen bestimmten Lehrer. Der lobt nie, sagte sie. Der lobt nie. Und wir waren uns einig, dass das pädagogisch nicht gerade ein Ruhmesblatt ist für den Lehrer. Wohlgemerkt, es geht ja nicht um Lobhudelei, es geht nicht um psychologische Motivationstricks, sondern es geht um aufrichtiges Lob, um ehrlich gemeinte Anerkennung. Der Literaturwissenschaftler C.S. Lewis hat darüber nachgedacht, warum mancher sich mit dem Loben so schwer tut. Und er entdeckte diesen Zusammenhang zwischen Lob und Freude. Er sagte, ich hatte früher nie bemerkt, dass jede Freude unmittelbar in Lob überfließt. Wenn nicht Schüchternheit oder Scheu, anderen lästig zu werden, die Freude daran hindern. Es war mir früher entgangen, dass die demütigsten und gleichzeitig ausgewogensten und umfassendsten Geister am meisten lobten, während es am wenigsten die Sonderlinge, Eigenbrötler und Unzufriedenen tun. Wie steht es um unser Lob für Gott? Bitte keine falsche Bescheidenheit. Natürlich können wir Gott nicht loben wie ein Lehrer den Schüler, aber eher wie ein Musikliebhaber seinen Lieblingskomponisten oder wie ein Leser seinen Lieblingsautor. Gelobt wird auch von unten nach oben. Und Gott hat ausdrücklich klargestellt, dass er unser Lob will. Psalm 100, Vers 1. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Psalm 103, Vers 1. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Psalm 150, Vers 6, der letzte Vers der Psalmen überhaupt. Da heißt es, alles, was Odem hat, also alles, was atmen kann, lobe den Herrn. Das ist ein Auftrag. Das ist der erklärte Wille Gottes. Und die Frage ist, wie steht es damit? Wie steht es damit in unserer Gemeinde? Wie steht es damit in meinem Leben und in Ihrem Leben, mit dem Lob Gottes? Auch in der frühesten Gemeinde war das ein Thema. Mit unserer Predigtreihe halten wir uns ja zurzeit noch in Ephesus auf, in der heutigen Türkei, Apostelgeschichte 19. Und letzten Sonntag hatten wir Paulus über die Schulter geschaut bei seinem letzten Besuch in dieser Stadt. Sie erinnern sich dran, wenn Sie nicht da sein konnten, können Sie es nachhören über www.beg-hannover.de. Darüber finden Sie den Zugang nochmal zu der Predigt. Wir hatten gesehen, die Haupttätigkeit des Paulus war, das Wort Gottes zu verkündigen. Die Wahrheit seines großen Auftraggebers. Zunächst 3 Monate in der Synagoge, dann 2 Jahre lang Tag für Tag im Hörsaal dieses Tyrannus, wo er die Mittagspause wahrscheinlich genutzt hat, um seine Vorlesungen zu halten. Und in dieser Zeit kommen Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus. Sie tragen Gottes Wahrheit in das ganze Umfeld dieser Region, sodass wir in Apostelgeschichte 19, dann Vers 10 gelesen haben, alle, die in der Provinz Asien wohnten, hörten das Wort des Herrn. Es fand eine weite Verbreitung durch die Leute, die zum Glauben kamen. Es entstehen neue Gemeinden. Und wir hatten von Paulus gelernt, unsere wichtigste Aufgabe als Gemeinde besteht darin, die Wahrheit Gottes, die uns in seinem Wort hier in der Bibel gegeben hat, diese Wahrheit auszubreiten. Das ist unsere wichtigste Aufgabe als Gemeinde. Wie sie in der Bibel absolut zuverlässig offenbart ist, diese Wahrheit. So, und das hat die stärksten Konsequenzen. Das hat die nachhaltigsten Wirkungen. Gottes Wort ist eben kein Placebo. Keine Zuckerpille, die nur denen hilft, die daran glauben, weil sie sich's genug einbilden. Sondern Gottes Wort ist der stärkste Wirkstoff, den man sich denken kann. Das hatten wir letztes Mal deutlich gesehen und darum war unser Thema gewesen, die wunderbare Wirkung des Wortes. Wir hatten gesehen, wo Gottes Wort wirkt, da wird Gott erfahrbar, da werden auch Gegenkräfte aktiv, da werden Gebundene frei und da wird Gemeinde stark. Das hatten wir letztes Mal genau angeschaut. Und Vers 20, Apostelgeschichte 19, Vers 20, las sich dann wie eine triumphierende Zusammenfassung. Nach all diesen Kämpfen und Tränen und Mühen steht am Ende, so breitete sich das Wort Gottes aus durch die Kraft des Herrn. Das ist dort passiert. Und es wurde mächtig, steht dort. Nicht, weil das Wort an sich irgendwie eine magische Kraft hätte, dass man das wie ein Mantra, wie eine Zauberformel irgendwo hinspricht, sondern weil die Kraft des Herrn, weil der allmächtige Gott selbst hinter seinem Wort steht. Und weil er dort, wo seine Wahrheit ausgebreitet wird, Sünder zum rettenden Glauben führt, sie zu seiner Gemeinde zusammenführt und sie dann im Glauben wachsen lässt. Soweit waren wir letzten Sonntag gekommen. Und dieser Bericht, muss ich zugeben, hat mich auch in der letzten Woche jetzt noch nicht losgelassen. Zunächst wollte ich eigentlich über die Fortsetzung predigen. Apostelgeschichte 19, Abvers 21. Das war der Plan. Ich hatte mir auch schon einige Notizen gemacht. Und dennoch kam ich von unserem alten Text nicht los. Der griff gewissermaßen immer wieder nach mir. Und mir wurde deutlich, dass ich darüber mindestens noch eine zweite Predigt halten müsste. Mir war aufgefallen, dass Lukas noch eine weitere bedeutsame Wirkung des Wortes Gottes schildert, die wir am letzten Sonntag nicht besprochen hatten. Das heißt, ich habe sie wohl angesprochen, ich habe sie auch zitiert, aber ich habe sie nicht in einem eigenen Punkt behandelt. Das wurde mir dann deutlich, obwohl es nötig wäre, das in einem eigenen Punkt zu behandeln, denn dabei handelt es sich um die wichtigste Wirkung des Wortes. Und das ist unser Thema heute Morgen. Letzten Sonntag war das Thema die wunderbare Wirkung des Wortes Gottes. Und heute heißt unser Thema die wichtigste Wirkung des Wortes Gottes. Und dazu werden wir heute nur einen einzigen Vers auslegen. Das ist ja schon eine Ausnahme. Normalerweise haben wir immer einen größeren Textabschnitt. Heute Morgen werden wir nur einen einzigen Vers auslegen. Das heißt genau genommen nur einen Teil eines Verses. Apostelgeschichte 19, Vers 17. C, wenn Sie es genau wissen wollen. Also den letzten Teil dieses Verses. Da heißt es, der Name des Herrn Jesus wurde hoch gelobt. Das ist unser ganzer Predigtext heute Morgen. Vorher berichtet Lukas ja über diese etwas skurrile Situation. Da hatten seltsame Scharlatane den Namen Jesus als Beschwörungsformel benutzt. Das Ereignis hatten wir letzten Sonntag ausführlicher beleuchtet. Die gaben sich als Exorzisten aus, um damit einen Besessenen zu heilen. Und wir haben auch gesehen, das ist ihnen schlecht bekommen. Aber nach diesen ganzen Aufregungen, stellt der Bericht fest, waren die Ehrfurcht und der Respekt dem Herrn Jesus gegenüber noch weiter gewachsen. Das steht hier. Und zwar sowohl in weiten Kreisen der Bevölkerung als auch in der Gemeinde selbst. Die Gemeinde erkennt immer deutlicher die Macht und die Liebe des Herrn Jesus. Und dann steht hier, es fiel eine große Furcht über sie alle, also eine große Ehrfurcht. Und der Name des Herrn Jesus wurde hoch gelobt. Der Name des Herrn Jesus wurde hoch gelobt. Was bedeutet das konkret? Geschieht das in unserer Gemeinde? Prägt das dein Leben? Entfaltet Gottes Wort hier und bei uns und bei mir und bei Ihnen die gleiche Wirkung? Wir wollen genau hinsehen, was hier gemeint ist. Hochgelobt, das ist die Übersetzung des griechischen Wortes megalyno. Das bedeutet etwas groß machen, etwas erheben. Etwas groß machen, etwas erheben. Das heißt, etwas in seiner Größe ehren und preisen, weil es groß ist. Das ist gemeint. Etwas groß, was groß ist, was erhaben ist, was herrlich ist. In seiner Größe und Erhabenheit und Herrlichkeit erkennen, anerkennen und rühmen. Das ist hier eigentlich gemeint. Der Name des Herrn Jesus. Luther übersetzt, er wurde hochgelobt. Schlachter übersetzt, er wurde hochgepriesen. Und wissen Sie, hochloben, das müssen wir ganz deutlich sehen, ist genau das Gegenteil von unserem Wort hochloben. Da wird jemand hochgelobt. Kennen Sie alle? Das heißt, der hat das eigentlich gar nicht verdient, das ist gar nicht gerechtfertigt, aber man hat ihn hochgelobt, man hat ihn hochgeschrieben. Da ist ein mittelmäßiger Fußballer, der macht mal ein gutes Spiel und dann hält man ihn gleich für den nächsten Nationalspieler. Das ist nicht gerechtfertigt, aber er wird hochgelobt. Da wirft jemand einen mittelmäßigen Roman auf den Büchermarkt und er wird von der Werbung zum literarischen Ereignis des Jahres. Hochgelobt, nicht verdient, aber hochgelobt. Und das gehört zu den größten Sünden der liberalen bibelkritischen Theologie, dass sie genau diesen Vorwurf den Schreibern des Neuen Testamentes macht. Dass sie den Schreibern des Neuen Testamentes und der jungen Gemeinde vorwirft, die hätten Jesus hochgelobt. Heinz Zahnt Ein theologischer Vortragsredner und Autor hat diesen Vorwurf typisch formuliert. Schon vor etlichen Jahrzehnten. Er war einer der gefeierten Stars der sogenannten Kirchentage. Er hat gesagt, dass die Urgemeinde hat Jesus hochgejubelt. Und damit wollte er sagen, sie haben ihn zum Gott erhoben, obwohl er nur ein besonderer Mensch war. Eine größere Gotteslästerung, eine größere Blasphemie ist kaum vorstellbar als diese Unterstellung gegenüber dem Neuen Testament. Unser griechisches Wort Megalyno meint genau das Gegenteil. Er ist etwas Großes, etwas Wunderbares, etwas Herrliches, etwas Erhabenes. Und das wird völlig zu Recht in seiner Größe und Qualität erkannt und anerkannt und bekannt. Der Name Jesus. Das geschieht in Ephesus. Der Name des Herrn Jesus wurde hochgelobt. Warum Name? Warum sagt man nicht einfach, der Herr Jesus Christus wurde hochgelobt? Warum der Name des Herrn Jesus wurde hochgelobt? Das ist die nächste Beobachtung. Nun, der Name ist in der Bibel nicht nur ein Rufmittel. Name ist nicht nur Schall und Rauch. Sondern der Name in der Bibel hat etwas mit dem Wesen einer Person zu tun. Der Name kann nicht von einer Person abgelöst werden. Er steht für die Person, er ist für die Person selbst. Das sehen wir schon bei Gott dem Vater. Denken Sie dran, Gott hat sich seinem Volk Israel mit einem speziellen Namen offenbart, dem Namen Jahwe, damals im brennenden Busch, dem Mose, wo er gesagt hat, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Ehyeh Asher Ehyeh, ich bin immer bei euch. Ich bin absolut treu, ich bin ewig, ich bin für euch da. Dieser Name Jahwe sagt etwas über sein Wesen aus. Er ist ewig, er ist treu. Und Gott, der Vater, hat auch seinem einzigen Sohn einen Namen gegeben, der dessen Wesen beschreibt. Jesus. Und Jesus heißt, frei übersetzt, Gott rettet. Gott rettet. Jesus heißt nicht nur Jesus, sondern Jesus ist Jesus. Verstehen Sie? Er rettet. In Jesus rettet Gott. Jesus ist Jesus. Das ist sein Name. Und darum sagt Petrus auch in einer Predigt, in Apostelgeschichte 4, Vers 12 hatten wir das gesehen. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel, durch den man gerettet werden kann. Es gibt keine andere Adresse. Es gibt keinen anderen Retter als Gott selbst in seinem Sohn Jesus. Schon der Prophet Joel hatte gesagt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Also nur ein Name rettet. Und darum verdient es auch nur ein Name, hoch gelobt zu werden. Der Name Jesus. Und das ist in Ephesus geschehen. Und deshalb schreibt Lukas das in einem jubelnden Tonfall, weil er sich so darüber freut. Der Name des Herrn Jesus wurde hoch gelobt. Können wir uns darüber freuen? Ist das ein Ziel für uns? Und ich denke, wir verstehen das jetzt besser. Den Namen des Herrn Jesus, das ist sein Wesen. Herr, das steht für die Hoheit Jesu, dafür, dass er Gott ist, dass er alle Autorität hat. Kyrios steht da im Griechischen. Jesus ist Gott, heißt das. Und der Herr, also der Gott und der Jesus, der Retter. Mein Herr Jesus heißt mein Gott und mein Retter. Wenn Sie das sagen, der Name des Herrn Jesus, mein Herr Jesus. Der normale Mensch ist dazu nicht in der Lage, den Namen des Herrn zu loben. Der normale Mensch freut sich nicht, wenn der Name Jesu gelobt wird. Das ist ihm überhaupt kein Anliegen. Der normale Mensch ist auch nicht betrübt, wenn der Name Jesu beleidigt wird und in den Dreck gezogen wird und verachtet wird und ignoriert wird. Das stört ihn gar nicht. Warum? Weil sein Herz dazu nicht passt. Verstehen Sie, unser Herz, sagt die Bibel, ist von Natur aus, ist seit dem Sündenfall so ausgerichtet, dass wir selbst gelobt werden wollen. Wir wollen hochgelobt werden. Wir suchen das Lob für uns. Wir wollen groß gemacht werden. Am besten von anderen, am besten von möglichst vielen anderen. Und notfalls, wenn uns kein anderer lobt, dann loben wir uns eben selbst. So nach dem Motto, diese selbstbezogenen Schurken loben alle nur sich selbst, ich bin der Einzige, der mich lobt. Das Herz passt nicht. Das Herz passt nicht. Und verstehen Sie, und da hilft es auch nichts, wenn jemand sich Gott gegenüber so ein paar fromm klingende Worte abringt. Der Jesus hat mal gesagt in Matthäus 7, Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen. Nicht alle. Und diese vermeintlichen Exorzisten hier in Apostelgeschichte 19, denen haben den Namen Jesu auch im Mund geführt. Aber sie haben ihn nur benutzt als eine Beschwörungsformel. Sie haben ihn nicht gekannt, sie haben ihn nicht geliebt, sie haben ihn nicht geehrt. Ein äußeres Lippenbekenntnis macht noch kein anbetendes Herz. Man kann echten Lobpreis nicht machen. Man kann sich nicht an eine Lobpreisband hinstellen und sagen, die machen jetzt mal Lobpreis. Und dann bringen sie uns alle in Schwung und dann loben wir den Herrn. Und dann fühlen wir uns alle so richtig spirituell angeregt und stimuliert. Das macht noch kein lobendes Herz. Man kann wohl stimulieren, dass Leute sich wohlfühlen. Man kann stimulieren, dass Leute gerührt sind. Man kann stimulieren, dass Leute weinen sogar. Aber das können sie auch durch einen entsprechenden Spielfilm. Das muss gar nichts Frommes sein. Auch wenn sie einen richtigen Film zeigen, aus Hollywood können sie Leute auch rühren und zum Weinen bringen und bestimmte Glücksgefühle bei denen auslösen. Dazu brauchen sie noch nicht das Wort Gottes. Man kann nicht stimulieren, dass ein egoistisches Herz Gott lobt. Das können sie nicht stimulieren. Das können sie nicht machen. Und das geht auch nicht durch bestimmte Atemübungen, wenn sie jetzt zum Beispiel im Rahmen dieses seltsamen Jahres der Stille empfohlen werden, in manchen christlichen Prospekten. Ja, so schlägt beispielsweise die sogenannte Evangelistin Christina Brudereck, und ich sage sogenannte Evangelistin, weil das, was sie da tut, mit dem Evangelium nichts zu tun hat, Folgendes vor. Mit dem Ton der Klangschale lassen wir uns zur Stille rufen. Irgend so eine rasselnde Meditationsklangschale. Mit dem Ton der Klangschale lassen wir uns zur Stille rufen. Und dann folgt ein Atemgebet. Dann sagt man beim Einatmen, Gott, du. Und beim Ausatmen, ich bin hier. Und so sollen Menschen in das Gebet und in die Stille und in die Gemeinschaft mit Gott hineingenommen und zur Anbetung geführt werden. Was für ein Unfug. Was für eine Verwirrung. Liebe Gemeinde, keine Technik und keine Stimulation und keine Atemübung kann das Problem lösen, von dem schon der Prophet Jesaja sprach. Jesaja 29, Vers 13. Das Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Das ist das Problem. Ihr Herz ist fern von mir. Und unser Herz muss verändert werden. Und wie geschieht das, dass ein Herz verändert wird? Es geschieht durch Gottes Wort, es geschieht durch Gottes Wahrheit. Allein so. In Hebräer 4, Vers 12 wird das deutlich gesagt. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Verstehen Sie, nur das Wort Gottes hier kann unsere Herzen wirklich verwandeln, kann unsere Herzen so ausrichten, so neu prägen, dass wir Gott anbeten wollen, dass wir den Namen des Herrn Jesus hochloben wollen, wie es hier steht. Allein das Wort Gottes kann das in uns wirken. Und darum ist unser Thema heute Morgen ja, jetzt schon seit einer Viertelstunde, die wichtigste Wirkung des Wortes Gottes, die wichtigste Wirkung. Und genau das ist hier in Ephesus geschehen. Die Menschen wurden im Herzen getroffen. Die Menschen erkennen ihre Verlorenheit. Sie rufen den Herrn Jesus als ihren Retter an. Sie werden Gottes Kinder. Sie bekommen ein neues Leben geschenkt. Und hier setzen wir oft einen Punkt. Aber eigentlich gehört da ein Doppelpunkt hin. Denn die Abfolge der genannten Schritte ist ja noch nicht am Ziel. Sie werden Gottes Kinder. Sie bekommen ein neues Leben. Doppelpunkt. Und was kommt dann? Und sie loben den Namen des Herrn Jesus. Das ist das Ziel. Als Paulus einige Jahre später an die Gemeinde in Ephesus einen Brief schreibt, da betont er im ersten Kapitel gerade diesen Punkt. Und deshalb hat Bruder Otto eben auch diesen Teil, dieses erste Kapitel, den ersten Teil des Epheserbriefes uns vorgelesen. Da beschreibt Paulus zunächst, was geschieht, wenn einer Christ wird. Gott erwählt uns von Ewigkeit her, er führt uns zur Bekehrung, er macht uns zu Gottes Kindern, er stellt uns in ein neues Leben hinein, er stellt uns ein herrliches Erbe in Aussicht. Wir dürfen Jesus unseren Herrn und Retter nennen. Wir dürfen uns bekehren. Aber damit noch nicht genug. Was betont Paulus im selben Atemzug? Wozu schenkt Gott uns das? Mit welchem Ziel? Wo führt das hin? Paulus sagt das in diesem Kapitel nicht nur einmal, sondern dreimal. Das ist wie ein Refrain. In Vers 6, in Vers 12 und in Vers 14. Hören Sie noch mal hin. Gott hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Und dann Vers 6. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist das Ziel. Und dann in Vers 12 nochmal. In Vers 11 sagt er, wir sind als Erben eingesetzt, mit Christus zusammen. Warum? Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Vers 12. Und dann nochmal in Vers 14. Wir sind sein Eigentum geworden. Wir haben den Heiligen Geist bekommen. Wozu? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Vers 6, Vers 12, Vers 14. Verstehst du, das ist das große Ziel, mit dem der Herr Jesus Christus dich gerettet hat. Das ist das große Ziel, mit dem er dich zu seinem Kind gemacht hat. Mit dem er dich als Erben eingesetzt hat. Du sollst etwas sein zum Lob seines Namens, dass sein Name hochgelobt wird. Das ist das Ziel deines Lebens, nicht weniger. Und das ist die wichtigste Wirkung des Wortes, dass der Name des Herrn Jesus hochgelobt wird. Das ist die wichtigste Bestimmung, mit der Gott unsere Gemeinde hier in Hannover ins Leben gerufen hat. Dass sein Name gelobt wird, auch hier am alten Flughafen. Und da fragt sich mancher, ja, ist unsere Gemeinde denn nicht in erster Linie dazu da, dass Menschen zum Glauben finden? Ja, natürlich ist unsere Gemeinde dazu da, dass Menschen zur Bekehrung kommen. Ja, ist unsere Gemeinde denn nicht dazu da, dass Menschen für ihr Leben Orientierung finden und aus dem Wort Gottes ihren Alltag bewerten können und die richtigen Entscheidungen treffen können? Ja, natürlich ist die Gemeinde dafür da. Ja, und ist Gottes Gemeinde nicht auch dazu da, dass wir uns gegenseitig stützen als Christen? Dass wir Gemeinschaft miteinander haben, dass wir das Leben miteinander teilen, dass wir uns in Not beistehen. Natürlich ist Gemeinde dafür da. Aber es wäre nicht genug, wenn wir hier nur zusammenkommen und Bibel lesen und uns gegenseitig ermutigen und Lebenshilfe bekommen und Gemeinschaft finden. Das ist alles wichtig und es ist richtig und es ist schön. Aber es wäre nicht genug. Es soll alles dazu führen, dass auch bei uns geschieht, was hier in Vers 17 über Ephesus von Lukas geschrieben ist. Der Name des Herrn Jesus wurde hochgelobt. Warum muss man das so betonen? Warum ist es so wichtig, dass wir die Ehre des Herrn Jesus in dieser Weise in den Mittelpunkt stellen, liebe Gemeinde? Warum beschreibt Vers 17 die wichtigste Wirkung innerhalb dieses ganzen Kapitels? Dazu möchte ich Ihnen heute Morgen zwei Gründe nennen. Und am nächsten Sonntag noch einen dritten. Also es wird noch eine dritte Predigt über diesen Text geben. Zwei Gründe heute, warum das so wichtig ist, dass der Name des Herrn Jesus hoch gelobt wird. Und ich denke, wir müssen über diese Punkte insgesamt noch viel häufiger nachdenken. Wir müssen die Bibel noch viel häufiger dazu befragen und daraufhin studieren. Wissen Sie, wir werden oftmals so von unseren kleinen Bedürfnissen festgehalten, die auch da sind, mit denen wir auch richtig umgehen müssen. Aber wir werden oft so von unseren kleinen Sachen festgehalten, dass wir diese größeren Bedürfnisse gar nicht richtig in den Blick bekommen. Also warum ist es so wichtig, dass der Name des Herrn Jesus hochgelobt wird? Erster Grund. Den Namen des Herrn Jesus hoch zu loben, ist unsere höchste Bestimmung. Das ist der erste Grund. Den Namen des Herrn Jesus hoch zu loben, ist unsere höchste Bestimmung. Das gilt für jeden einzelnen Christen und für jede einzelne Gemeinde. Dazu sind wir da. Verstehen Sie? Das habe ich ja eben in Kapitel 1 des Epheserbriefes bewiesen, mit diesem Refrain. Dazu hat uns der Herr erschaffen. Dazu hat er uns erwählt. Dazu hat er uns berufen. Dazu hat er uns zur Bekehrung geführt. Dazu hat er uns das neue Leben geschenkt. Dazu hat er uns in seine Schule genommen. Dazu hat er uns zu seinen Kindern gemacht. Dazu hat er uns zu seinen Erben eingesetzt. Dazu, dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Wer sich mit weniger zufrieden gibt in seinem Christsein, der springt viel, viel zu kurz. Es ist unsere höchste Bestimmung, den Namen des Herrn hoch zu loben. Schauen Sie, diese Bestimmung wird uns durch das ganze Neue Testament hindurch immer wieder in Erinnerung gebracht, auch im Alten Testament schon. Ich will Ihnen ein paar wenige Beispiele nennen. Als Paulus im Römerbrief seine Missionstätigkeit vorstellt, in dieser großen programmatischen Darstellung, da gibt er sein großes Ziel an. Warum sollen Menschen bekehrt werden? Was ist ihre höchste Bestimmung? Was ist der letzte Sinn seiner ganzen Missionstätigkeit? Das sagt er gleich am Anfang in Vers 5. Da redet er davon, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und er zum Missionar berufen ist. Und jetzt passen Sie auf, warum. Römer 1, Vers 5. Um unter allen Heiden den Gehorsam des Glaubens aufzurichten für seinen Namen. Für seinen Namen. Und das ist völlig viel zu harmlos übersetzt, wenn man übersetzt unter seinem Namen oder irgendwie, dass das bedeutet, dass die alle Christen werden. Menge hat das richtig übersetzt, wie es gemeint ist. Den Glaubensgehorsam aufzurichten unter allen Heidenvölkern zu seines Namens Ehre. Das ist hier gemeint. Die Missionstätigkeit des Paulus zu seines Namens Ehre. Darum geht es. Das ist das Ziel. Oder denken Sie an Philipper 2, wo Paulus beschreibt, dass der Herr Jesus sich erniedrigt hat. Dass er am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld. Dass er uns gerettet hat. Dass er alles gegeben hat, um uns zu sich zu ziehen. Und Sie haben vielleicht im Ohr, was dann ab Vers 9 steht, Philipper 2 ab Vers 9. Warum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, der Name Jesu, groß gemacht, erhöht, damit in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel, auf Erden, unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen. Was nämlich? Dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus soll gelobt werden. Sein Name soll erhöht werden. Er hat sich erniedrigt, er ist am Kreuz für uns gestorben. Er hat uns gerettet, er hat unsere Schuld vergeben, er hat uns zu sich gezogen. Und alle sollen sich vor ihm beugen, dass sein Name erhöht wird und der Name des Vaters im Himmel. Hier steht zweimal ein Wort für deswegen. Am Anfang von Vers 9 und am Anfang von Vers 10. Darum geht's. Dass sich alle vor ihm beugen, dass sein Name groß wird. Das ist das große, große Ziel. Und das gilt nicht nur jetzt, nicht nur für unser Christenleben auf der Erde, sondern das gilt auch im Himmel. Und wir bekommen einen Vorgeschmack davon, wenn wir im letzten Buch des Neuen Testaments, in der Offenbarung des Johannes, wenn wir lesen, wie der Herr Jesus gelobt werden wird in der Ewigkeit. Sie wissen, ein Bild, mit dem der Herr Jesus beschrieben wird, ist das Lamm, weil er sein Leben wie ein Opferlamm für uns schlachten lässt und dahingegeben hat. Und dann steht das hier in Offenbarung 5, wie dann eine Stimme vieler Engel um den Thron versammelt sein wird und eine große Zahl. Und dann steht in Vers 12, Offenbarung 5, Vers 12, die sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, also Jesus, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Das geht alles Jesus. Und ein Vers weiter, in Vers 13, werden dann der Vater und der Sohn zusammengelobt, der auf dem Thron sitzt, das ist ein Bild für Gott, und das Lamm, da geht es wieder um Jesus. Und sie werden beide in dieser Weise gelobt. Das ist das Ziel. Verstehen Sie? Und der Vater und der Sohn, die stehen niemals in Konkurrenz zueinander. Wer den einen lobt, der lobt den anderen mit und umgekehrt. Das gehört zusammen. Und so sagt es der Herr Jesus auch in Johannes 5, im Johannesevangelium, dass der Vater dem Sohn das Gericht übergeben hat über die Welt. Und dann hören Sie, was in Vers 23 steht. Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 23. Heute kriegen Sie nicht einen großen zusammenhängenden Text, sondern viele einzelne Bibelverse. Können Sie auch nochmal nachhören. Da steht in Johannes 5, Vers 23, damit Sie alle den Sohn ehren, wie Sie den Vater ehren. Wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Verstehen Sie, die Ehre für den Herrn Jesus und die Ehre für Gott, den Vater, die gehören untrennbar zusammen. Und das ist das Ziel unseres Lebens und der große Auftrag unserer Gemeinde. Alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus, der Herr ist, haben wir eben im Philipperbrief gelesen, zur Ehre Gottes des Vaters. Es sind immer beide gemeint. Und das ist nun unsere höchste Bestimmung. Und wir fragen, wie können wir dieser Bestimmung entsprechen? Da gibt's ja keine Technik. Wir können das ja nicht planen und wir sagen, wir wollen in der nächsten Woche mal Gott loben. Sondern es ist eine Frage unseres Herzens. Und liebe Leute, wir dürfen den Herrn Jesus um diese Haltung bitten. Wir dürfen ihm das sagen. Herr, schenke mir ein Herz, das dich ehrt. Schenke mir Ein Herz, das so von deinem Wort geprägt ist, dass es mir ein immer tieferes Anliegen wird, dich zu ehren, dich zu loben, mich vor dir zu beugen und mich in dir zu freuen. Wir dürfen ihn darum bitten und wir wollen uns mit seinem Wort beschäftigen und ihn immer besser kennenlernen. Und je mehr wir darin studieren und je mehr wir darüber über Gott den Vater und Gott den Sohn erfahren, umso mehr sehen wir, wie anbetungswürdig sie sind. Und umso mehr bringt uns das dazu, den Herrn zu ehren und ihm zu rühmen und ihm zu danken für alles, was er ist und was er tut. Und wir wollen uns auch nicht von dem Kleinen da ablenken lassen. Ihn ehren. Das ist der Herr. Und wir können noch etwas tun. Ihn darum bitten, uns mit seinem Wort beschäftigen, das in unseren Gebeten auch zum Ausdruck bringen. Und wissen Sie, mir hilft dabei manchmal, dass ich mich in Gebete der Bibel hineinstellen kann. In diese Lobgebete, etwa in Offenbarung 5, was da über Jesus geschrieben wird, über das Lamm. Dass ich das einfach im Gebet mitspreche. Oder dass ich mich in Loblieder aus dem Gesangbuch hineinnehmen lasse. Jauchzt alle Lande, Gott zu ehren, haben wir gesungen. Und wir werden gleich noch singen, nach der Predigt, Jesu Name nie verklingelt. Dass ich mich in diese Lieder mit hineinnehmen lasse und den Herrn mit diesen Worten ehre. Es geht ja nicht um irgendwelche Gefühlsaufwallungen, sondern es geht um unser Herz. Und dass wir den Herrn in unserem Leben ehren. Unser ganzer Alltag soll immer mehr davon bestimmt werden. Unser Alltagsleben. Paulus schreibt mal in Römer 12 am Anfang, wir wollen unser ganzes Leben als ein Opfer für Gott hingeben. Damit meint er als ein Lobopfer. Wir wollen unser ganzes Leben für ihn einsetzen. Wir wollen sagen, Herr, verfüge über mein Leben. Und alles, was ich heute tue, das soll deiner Ehre dienen. Und es soll dich groß machen. Und so schreibt Paulus in 1. Korinther 10, Vers 31, 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Das soll unser Ziel sein. Und das will er uns schenken. Er will uns das aufs Herz legen. Verstehen Sie, aufs Herz legen. Das ist nicht ein neues Gesetz oder eine neue Pflicht. Dann funktioniert das ja schon nicht. Sondern es muss Herzenssache werden. Das ist unsere Bestimmung, das ist das Ziel. Das Ziel, mit dem der Herr uns persönlich das neue Leben in Christus geschenkt hat. Und es ist das Ziel, mit dem unsere Gemeinde von Jesus hier in diese Stadt reingepflanzt wurde. Ich bin sicher, dass das nicht wir gemacht haben, sondern dass das letztlich der Herr selbst gemacht hat. Er hat uns das geschenkt. Und er hat uns dazu erwählt, dass wir für ihn da sein sollen. Das ist unsere Bestimmung, für ihn da zu sein. Und nun das Zweite, auf diesem Weg und nur auf diesem Weg will er uns eine Freude schenken, uns in eine Freude hineinführen, die wir uns niemals hätten träumen lassen. Und das ist der zweite Grund, warum das Lob Jesu so wichtig ist. Wir hatten gesagt, den Namen des Herrn Jesus hoch zu loben ist erstens unsere höchste Bestimmung. Und jetzt kommt das Zweite. Den Namen des Herrn Jesus hoch zu loben ist zweitens unsere größte Freude. Erstens unsere höchste Bestimmung, zweitens unsere größte Freude. Das sehen Sie sofort an dem Psalm des Alten Testaments. Wenn die Gott loben, dann sprudeln die. Ja, dann platzen die fast vor Freude. Psalm 9, Vers 3. Ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Psalm 9, Vers 3. Und unser Problem, denke ich, besteht darin, dass wir diese beiden Punkte, das Lob für den Herrn und unsere eigene Freude, dass wir die gefühlsmäßig als zwei getrennte Bereiche sehen. Ja, wir können Gottes Verehrung, Gottes Lob als eine Aufgabe akzeptieren. Das können wir akzeptieren. Aber wir können uns nicht so leicht vorstellen, darin unsere größte Freude zu finden. Das ist uns nicht so nahegelegen, dieser Gedanke. Warum? Wissen Sie, in anderen Bereichen, da bringen wir Lob und Freude viel selbstverständlicher zusammen. Wenn wir uns über ein tolles Essen freuen oder über ein gewonnenes Fußballspiel oder worüber auch immer. Ja, dann freuen wir uns und dann loben wir. Das war super. Das war klasse. Wunderbar. Aber bei Gott? Nun hat Gott es in seinem genialen Plan so vorgesehen und so eingerichtet. Und das müssen Sie heute unbedingt noch mitnehmen. Dass sein Lob, seine Ehre und unsere Freude ganz eng zusammengehören. Das müssen wir denken lernen. Nehmen wir mal Psalm 32, das ist ein Dankpsalm über die Vergebung der Schuld. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind. Wohl dem, dem die Sünde bedeckt ist. Psalm 32. Und wie geht's dann weiter? In Vers 11. Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt. Jubelt für Gott, alle ihr Frommen. Ein Loblied voller Freude über Gott. Das gehört zusammen. Oder nehmen Sie Psalm 16, Vers 11, wo der Psalmschreiber sagt, vor dir, Gott, ist Freude, die Fülle und Segensgaben zu deiner Rechten, also in deiner Gegenwart, ewiglich. Eine total ausgefüllte Freude, eine nie endende Freude. Wo ist die? Vor dir. Gott und Freude und Lob. Oder Psalm 37, Vers 4, da heißt es, habe deine Lust am Herrn. Und Lust ist genau die richtige Übersetzung hier. Deine riesige Freude. Habe deine Lust am Herrn. Freue dich an ihm, über ihm, in ihm. Er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Wenn es deine Lust ist, im Herrn Freude zu finden, dann wird er dir das schenken. Er wird dir eine überbordende, dich ausfüllende Freude geben. Er wird es tun. Und ein letztes Beispiel. Also wir hatten jetzt Psalm 32, Vers 11, Psalm 16, Vers 11, Psalm 37, Vers 4. Letztes Beispiel, Psalm 34, Vers 6. Sie werden noch viele weitere Beispiele finden. Studieren Sie mal die Psalmen darauf hin. Psalm 34, Vers 6, ganz berühmt. Die auf ihn sehen, was werden die? Strahlen vor Freude. Der Zusammenhang ist glasklar. Die auf ihn sehen, in ihm ihre Freude finden, die werden das finden und die werden ihn loben, voller Freude. Und ihre Freude und das Lob Gottes werden zusammenkommen. Verstehen Sie? Gott wird dann von uns am meisten gelobt und verherrlicht, wenn wir in ihm die größte Freude genießen. Gott wird dann von uns am meisten verherrlicht, wenn wir in ihm die größte Freude genießen. Wir sollen Gott nicht benutzen für unsere Wünsche. Das ist der Irrtum des Wohlstandsevangeliums. Verstehen Sie? Im Wohlstandsevangelium verkommt Gott zum Geschenkeonkel aus Amerika. Und da heißt es, Gott freut sich dann, wenn du möglichst gesund und reich bist und ein Riesenauto hast und nicht mehr krank wirst. Dann freut sich Gott. Da wird Gott einfach zum Geschenkeonkel. Und die himmlische Freude wird verdorben und pervertiert zu einer schlichten irdischen Lust. So ist das nicht gemeint. Sondern in ihm sollen wir uns freuen. Da sagt ein Heiratskandidat, zum wohlhabenden Vater seiner Braut. Ich habe einen starken Zug zu ihrer Tochter. Und der Vater fragt zurück, sagen Sie mal, so, Sie haben einen Zug zu meiner Tochter. Ist das ein Güterzug oder ein Personenzug? Wollen Sie was von ihr oder wollen Sie wirklich sie? Und der Güterzug, das ist das Wohlstandsevangelium. Und der Personenzug ist das, dass der Name des Herrn Jesus hochgelobt wird. Dass wir ihn wollen, dass es uns zu ihm zieht. Und das muss Gott in unserem Herzen wirken. In dem Psalm haben wir das ganz eindeutig. Den Namen des Herrn Jesus hochloben. Das ist nicht nur unsere höchste Bestimmung, das ist unsere größte Freude. Das muss man ganz, ganz deutlich sagen. Und schauen Sie, unser Problem und unsere Schuld liegt worin? Dass wir unsere Freude und Erfüllung oft woanders suchen als bei Gott. Das ist unser Problem. Dass wir uns mit weniger Freude zufrieden geben, als der Freude, die nur Gott schenken kann. Das ist auch unsere Schuld vor Gott. Natürlich, dass wir uns hier richtig verstehen. Gott will nicht, dass wir uns über nichts anderes freuen dürfen. Das will Gott nicht. Dazu hat er uns ja die Schöpfung gegeben. Da sollen wir uns ja auch drüber freuen. Paulus hat das mal ganz wunderbar gesagt. In 1. Timotheus 4, Vers 4, da sagte er, es ist nichts verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Und in dem Zusammenhang spricht er von der Ehe und von gutem Essen. Also darüber dürfen wir uns freuen, dass wir es mit Danksagung empfangen von Gott. In dem Sinne, wie Gott es uns zugemessen hat. Darüber dürfen wir uns freuen. Und all die anderen schönen Dinge, aber was sollen die tun? Sie sollen uns auf ihn verweisen. Deswegen sagt Paulus, wenn es mit Danksagung genossen wird, also wenn wir es im Blick auf den Herrn genießen und sagen, ich danke dir, dass du mir meine Frau geschenkt hast, ich danke dir, dass du mir meine Kinder geschenkt hast, ich danke dir, dass du mir gutes Essen schenkst, ich danke dir, dass ich in Urlaub fahren darf, ich danke dir für all dieses, ich nehme es mit Danksagung aus deiner Hand. Verstehen Sie? Dann dürfen wir uns auch drüber freuen, wir sollen uns drüber freuen. Aber all diese schönen Dinge, die sollen uns an Gott verweisen, die dürfen nicht an seine Stelle treten. Das ist so wichtig. Und sie dürfen nicht in Konkurrenz zu ihm treten. Das ist das Problem. Denn nur in ihm ist die letzte unzerstörbare Freude. Und mit ihm, verstehen Sie, mit ihm kann ich mich über ganz vieles andere freuen. Aber ohne ihn kann ich mich über nichts mehr wirklich freuen. Dann kann ich Millionär werden und an den reich gedecktesten Tischen sitzen und die tollsten Reisen machen und den größten Ruhm ernten. Wenn ich ihn nicht habe, dann ist das alles nichts. Und mit ihm kann ich mich drüber freuen. Es gibt so eine wunderbare Geschichte, die Wilhelm Busch erzählt über seinen Freund Hans Dannenbaum. Der war lange Jahre Direktor der Berliner Stadtmission. Und Wilhelm Busch erzählt, wie er ihn besucht, den Hans Dannenbaum. Und Dannenbaum ihm dann erzählt, wie er früher so ein Schöngeist war und zu diesem Dichterkreis um Stefan George da einen gewissen Zugang hatte und so in ganz anderen Regionen schwebt. Und dann hat Jesus ihn gerufen. Und dann wurde er von seinem Evangelium getroffen. Und dann hat er alles andere zurückgelassen, um dem Herrn zu dienen. Und er ist ein mutiger Evangelist geworden. So, und Wilhelm Busch beschreibt das, wie er ihn dann besucht in Berlin. Und dann sagte er, ich war so tief bewegt, als wir dann bei ihm zu Hause saßen. Tja, und da zeigte sich mir nur noch ein ganz neuer Hans Dannenbaum. Den Gast zu Ehren, das war Wilhelm Busch, gab es eine Gans. Und er sagte, ich vergesse das Bild nie, wie der Freund mit breitem Behagen sich am Kopfende des Tisches niederließ und nach dem Tischgebet mit wohligem Lachen nach dem Tranchiermesser griff und geradezu fachmännisch die Gans zerlegte. Und dabei war eine so köstliche Harmonie in dieser kleinen Familie. Salomo hat einmal gesagt, schreibt Wilhelm Busch, wer kann fröhlich essen und sich erfreuen ohne ihn? Ja, bei Hans Dannenbaum lernte ich an jenem Tage, dass man mit ihm fröhlich essen und sich erfreuen kann. Verstehen Sie, so ist das gemeint. Mit ihm können wir uns an so vielem freuen, aber ohne ihn können wir uns an nichts wirklich freuen. Nochmal, ihn zu loben, mich an ihm zu freuen, das soll immer mehr zur größten Freude meines Lebens werden. Der Prediger in unserer Zeit, der diese biblische Wahrheit in den letzten Jahren immer wieder in Erinnerung gerufen hat und für den ich Gott danke, ist John Piper. Er hat gerade diesen Zusammenhang, den ich jetzt Ihnen dargelegt habe, immer wieder betont. In seinem Buch Desiring God, das gibt es inzwischen auch auf Deutsch, das heißt Sehnsucht nach Gott. Ich empfehle Ihnen sehr, dieses Buch zu lesen. Und Piper hat das so in einem Merksatz zusammengefasst. Er hat gesagt, Gott wird dann in uns am meisten verherrlicht, also in uns am meisten geehrt und gelobt, wenn wir in ihm unsere größte Zufriedenheit finden, unsere größte Freude. Gott wird dann am meisten geehrt, wenn wir in ihm unsere größte Freude finden. Nochmal für die Engländer, God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Das ist Pipers Formel. Und je länger ich diese Formel studiere in der Bibel, umso deutlicher sehe ich, dass er recht hat. Das ist so. Und schauen Sie, wir denken manchmal, ach, je schwerer uns eine Sache fällt, je weniger Freude sie uns bereitet, umso mehr ist sie wert. Denken wir doch manchmal. Also das, was wir aus Pflicht tun, denken wir, weil wir es müssen, das ist wertvoller als das, was wir aus Freude tun. Ja, du sitzt jetzt hier wahrscheinlich auch eher aus Pflicht. Aber du hast es bald überstanden. Also wir denken, das, was wir aus Pflicht tun, das ist wertvoller als das, was wir aus Freude tun. Ja, was ich aus Freude tue, das ist doch für mich schön. Ist das nicht zwangsläufig egoistisch, wenn ich etwas tue, was mir Freude macht? Aber schauen Sie, ist das wirklich so? Stellen Sie sich vor, Sie liegen krank zu Hause und Sie können eine Zeit lang nicht zum Gottesdienst kommen. Und eines Tages klingelt es, vor der Tür steht ein Gemeindeglied mit einem wunderschönen großen Blumenstrauß. Kommt ja vor. Und Sie sind ganz begeistert und sagen, das ist aber schön, dass du mich besuchst. Was für eine Freude. Und der Besucher, der wiegelt ab und sagt, nein, nein, ist ja nicht der Rede wert. Ich tue doch nur meine Christenpflicht. Das wär's. Werden Sie sich über diese pflichtgemäße Fürsorge freuen? Eher nicht, ne? Weil es den Besuchten nicht ehrt, sondern ihm das Gefühl gibt, nur eine Last zu sein. Wie viel schöner ist es, wenn Sie sagen, ach, das ist gern geschehen. Ich freue mich, dich zu sehen. Es ist mir ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ich bin so gern hier. Das macht mir Freude. Ist doch viel schöner. Es ehrt den Besuchten unendlich viel mehr. Was aus Freude geschieht, ist etwas ganz anderes als das, was nur aus Pflicht geschieht. Und so ist es mit Gott. Je mehr wir uns an Gott und über Gott freuen, umso mehr ehren und preisen wir ihn. Stellen Sie sich vor, ich lade meine Frau zu einem schönen Essen ein, kommt ab und zu vor. Und sie würde mich fragen, das macht sie schon nicht mehr, weil sie weiß, wie gerne ich essen gehe, aber sie würde mich fragen, Schatz, wie bist du nur auf diese Idee gekommen? Und ich würde sagen, ach, weißt du, Liebling, das gehört so zu meinen Pflichten als Ehemann, dich ab und zu mal zum Essen einzuladen. Ja, Sie wissen schon, ja. Das ist was ganz anderes, wenn ich sage, du, ich könnte mir keine größere Freude vorstellen, als diesen Abend mit dir zu verbringen und mit einem schönen Essen zu genießen. Es ist keine größere Freude, als das zu tun. Je mehr ich mich am anderen freue, umso größer ist meine Verehrung für ihn. Und so wird der Herr in der Bibel gelobt und angebetet. In Freude. Und das heißt nun, wenn Gott uns auffordert, ihn zu ehren und ihn zu preisen, dann lädt er uns dazu ein, uns an ihm zu freuen. Und das ist die größte Freude, die ein Mensch überhaupt finden und erleben kann. Das ist keine oberflächliche Stimmung, sondern diese Freude, die ist stabil, die ist belastbar, weil sie ihren Halt bei Gott selbst findet. Und diese Freude, liebe Leute, die trägt dann auch durch dunkelste Täler. Und deshalb konnte ja Paulus aus dem Gefängnis schreiben an die Philipper, freut euch in dem Herrn, alle Wege, das heißt unter allen Umständen. Und abermals sage ich, freut euch. Der Herr ist der Grund eurer Freude. Mögen die Umstände noch so schwierig sein. Und ich finde diesen Vers aus Psalm 73 so wunderschön. Diese Freude, die bleibt unzerstörbar, auch wenn unsere Gefühle schwanken. Da heißt es in Psalm 73 ab Vers 25, streichen Sie sich diesen Psalm ganz dick in Ihrer Bibel an. Da sagt der Psalmist, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, also wenn es mir körperlich dreckig geht und wenn ich seelisch am Ende bin, wenn ich seelisch kaputt gehe und wenn mein Körper mir nur noch Beschwerden bereitet, wenn mir mein Leib verschmachtet und meine Seele verschmachtet, wenn ich depressiv bin und dauernd kränklich, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Er könnte auch sagen, so bist du doch trotzdem meine Freude und du bist nicht zerstörbar. Der berühmte Prediger Charles Haddon Spurgeon, der musste in seinem Dienst ganz viele Krisen durchstehen. Und eine der schlimmsten passierte im Jahr 1856. Ein riesiger Gottesdienst vor Tausenden von Leuten in der Royal Music Hall in Surrey Garden in London. Tausende Besucher und irgendjemand, der gegen Spurgeon war, schreit Feuer. Und es kommt zu einem furchtbaren Tumult. Es bricht eine Panik aus, die Spurgeon nicht verhindern kann. Es werden, glaube ich, 7 Leute totgetrampelt und rausgetragen aus der Kirche. Und Spurgeon steht vorne machtlos, kriegt bei den Tausenden gar nicht gleich mit, was alles passiert, kann die Versammlung nicht mehr beruhigen. Ist völlig am Ende und es kommt eine ganz tiefe Krise. Er neigt ja sowieso manchmal zu Depressionen. Und seine Frau hat ein ganz bewegendes Zeugnis darüber geschrieben, aufgeschrieben, Susanna Spurgeon, wie diese Qual ihn umgetrieben hat. Und dann hat ein Diakon sie eingeladen in sein Haus, etwas außerhalb von London. Und sie schreibt, dann gefiel es Gott im Garten eines Hauses in der Vorstadt Croydon, das einem der Diakone unserer Gemeinde gehörte, das seelische Gleichgewicht meines Mannes wiederherzustellen. Wie schon so oft gingen wir nebeneinander, er ruhelos und gequält, voller Sorge, wohin das alles führen würde. Ich voller Sorge, was aus ihm werden sollte. Als er an der Treppe zum Haus plötzlich innehielt, sich zu mir wandte, und es in seinen Augen aufleuchtete. Oh, wie hatte mir dieses Leuchten in seinen Augen gefehlt. Und er dann sagte, Liebste, wie dumm war ich. Was macht es, was mit mir geschieht und mit meinem Dienst und mit meinem weiteren Weg, wenn nur der Herr erhöht wird? Und dann, so schreibt Susanna Spurgeon, sprach er mit Kraft und mit Nachdruck diese Worte aus Philipper 2, Vers 9 bis 11. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller Knie, die im Himmel und auf Erden sind und unter der Erde. Und alle Zungen bekennen, dass Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Und dann hat Spurgeon gesagt, wenn Christus erhöht wird, so mag er mit mir tun, was er will. Mein Gebet soll nur das eine sein, dass ich ganz für ihn und seine Ehre lebe. O Liebste, jetzt wird mir alles klar. Preis mit mir den Herrn und seinen Namen. Und sie schreibt, in diesem Augenblick zerbrachen seine Fesseln. Der Gefangene war frei und freute sich am Licht des Herrn. Das war ihm so deutlich geworden. Der Herr soll geehrt werden, sein Name. Und in der Ehre seines Namens finde ich die wirkliche Freude. So wird der Herr gelobt. Dass der Name Jesu gelobt wird, das hat sich auch in dieser traurigen Stunde für Spurgeon durchgesetzt. Das hat ihn durchgetragen. Und das hat ihm eine Freude geschenkt, die stärker war als alle äußeren Stimmungen. Nun denken wir, na, wir sind nicht Spurgeon. Das stimmt, wir sind nicht Spurgeon. Aber wir gehören demselben Herrn. Das bitte ich doch zu bedenken. Wir gehören demselben Herrn Jesus. Und diese Freude, die er uns schenken will und die wir in ihm und in ihm allein haben, die ist von einer solchen Qualität, dass sie auch von der schlimmsten Sorge und von der größten Not und von der schlimmsten Angst nicht ausgerissen werden kann und nicht ausgelöscht werden kann. Und darum sagt Nehemia in Kapitel 8, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir kommen zum Schluss. Ich denke, es ist deutlich geworden, dass das die wichtigste Wirkung ist, die Gott mit seinem Wort sowohl in unserem Leben als auch in unserer Gemeinde, auch hier in unserer Gemeinde erreichen will. Dass der Name des Herrn Jesus hochgelobt wird und damit auch der Name Gottes des Vaters. Darin liegt unsere höchste Bestimmung und darin liegt zugleich unsere größte Freude, dass der Name des Herrn Jesus hochgelobt wird. Und nun könnte zum Schluss ein Kritiker kommen und sagen, typisch diese Frommen, ne? Ihr seid so sehr mit Gott beschäftigt, dass ihr die Welt um euch herum völlig links liegen lasst und vergesst. Und dazu müsste man erst mal sagen, leider haben wir dieses Kompliment, das im ersten Teil des Satzes steckt, gar nicht verdient. Ihr seid so sehr mit Gott beschäftigt. Wären wir doch nur mehr mit Gott beschäftigt. Wir sind oft so sehr mit uns beschäftigt. Das ist unser Problem. Aber wenn wir wirklich mehr mit Gott und seiner Ehre beschäftigt wären, was wäre dann? Dann würden wir uns noch leidenschaftlicher für die Menschen um uns herum einsetzen. Das wäre die Folge. Und darüber werden wir am nächsten Sonntag noch zu sprechen haben. Denn den Namen Jesu hoch zu loben, das ist nicht nur erstens unsere höchste Bestimmung, das ist nicht nur zweitens unsere größte Freude, sondern den Namen Jesu hoch zu loben, das ist drittens unser stärkster Antrieb für die Mission. Das werden wir nächsten Sonntag sehen und genau studieren. Je mehr uns die Ehre des Herrn am Herzen liegt, je größer unsere Freude an ihm wird, umso liebevoller werden wir unsere Mitmenschen ansehen, umso leidenschaftlicher werden wir uns dafür einsetzen, dass auch sie den Namen des Herrn kennenlernen, dass auch sie den Namen des Herrn lieben lernen, dass auch sie den Namen des Herrn loben lernen. Wenn es uns wirklich um den Herrn geht, dann wird uns das auch zu unseren Mitmenschen hintreiben. Das werden wir am nächsten Sonntag gründlich studieren und beweisen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine spannende und eine gesegnete Woche. Ich wünsche Ihnen eine Woche, in der Sie sich ganz neu fragen, jeden Morgen, wenn der Wecker klingelt und Sie aufstehen und Sie die erste Tasse Kaffee trinken vielleicht. Welche Rolle spielt das Lob des Herrn Jesus, dass sein Name hoch gelobt wird, hier in meinem Leben, in meinem Alltag und hier in unserer bekennenden evangelischen Gemeinde? Und wenn wir etwas merken, bei uns persönlich, dass da manches Defizit sich auftut, wenn wir an manchen Stellen erblassen und erschrecken über unsere Selbstbezogenheit, die uns noch so in den Ritzen unseres Herzens oft so feststeckt, dann lassen Sie uns den Herrn bitten. Lassen Sie uns das dem Herrn immer wieder sagen. Herr, schenke mir immer mehr ein Herz, das dich wirklich ehrt. Schenke mir ein Herz, das seine Freude in dir sucht. Mach mich frei von mir selbst. Und schenke mir diesen Blick ganz zu dir. Und dann wird sich dieser Vers Apostelgeschichte 19, 17c auch in Hannover bei uns immer mehr erfüllen, dass der Name des Herrn Jesus hochgeehrt wird. Und es wird dann unsere Freude immer größer werden. Letzte Bemerkung, vielleicht sitzt hier heute Morgen auch mancher, der das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich schaue Ihnen ja nicht hinter die Stirn, ich schaue ja nicht in Ihr Herz. Vielleicht sitzt hier der eine oder der andere, der sich die ganze Zeit schon fragt, was haben die eigentlich mit ihrem Jesus? Ich muss sagen, ich verstehe, dass Sie so denken. Ich verstehe, dass Sie so denken. Aber das liegt daran, dass Sie Jesus noch nicht persönlich kennen. Dann können Sie auch nicht anders denken. Das ist auch nicht normal, in Anführungsstrichen, so zu denken, wie ich das eben gezeigt habe. Das geht nur aus einem veränderten Herzen. Denn wenn Sie Jesus kennen würden, dann würden Sie verstehen, warum er uns Christen alles bedeutet. Und warum wir lieber sterben würden, als Jesus zu verlieren. Weil wir mit Jesus alles verlieren. Wir verlieren, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir seine Vergebung haben, dass er uns das ewige Leben schenkt, dass er uns in seine Vaterarme nimmt und unser Leben bei ihm geborgen ist, nicht nur für diese paar Jahrzehnte, sondern in Ewigkeit, dass wir ihm gehören dürfen. Wir würden alles verlieren, wenn wir Jesus verlieren. Und darum bedeutet er uns alles und darum würden wir lieber sterben, als Christus zu verlieren. Wenn Sie Jesus noch nicht persönlich kennen, können Sie das nicht nachvollziehen. Das ist völlig verständlich, aber Sie sollen ihn kennenlernen. Er will, dass sie ihn kennenlernen. Er ruft sie. Er lädt sie ein. Und sie dürfen sich an ihn wenden. Sie dürfen ihn suchen, hier in seinem Wort, in dem, was die Evangelien über ihn schreiben. Sie können sich an ihn wenden, wo immer sie sind, indem sie zu ihm rufen. Indem sie sagen, Herr, wenn das wirklich wahr ist, wenn du wirklich so bist, wenn du wirklich der bist, was die behaupten von dir, dass du seist, dann bitte, dann will ich dich auch finden. Und dann will ich auch zu denen gehören, die dich kennen und denen dein Name kostbarer wird als alles andere. Und dann will ich dich auch bitten, dass du mir meine Schuld vergibst und dass du mein Herr wirst. Und dass du mein zerbrechliches Leben auf ewig in deine Hand nimmst. Und dann wird sich Schritt für Schritt vieles ändern in ihrem Leben. Dann wird es ihnen ein persönliches Bedürfnis werden, dass der Name des Herrn Jesus hochgelobt wird. Und dann werden sie diese unendlich große Freude kennenlernen, die nur Jesus schenken kann. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Amen.